Wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen im Büro, nehmen Sie Platz, lassen Sie sich nieder. Wir haben Ihren Arbeitsplatz direkt vorbereitet und Sie können dann mit dem Stift und Zettel, nicht mit dem Keyboard, Ihre Fragen beantworten. Die beantworteten Fragen werden über die Zukunft in unserem Unternehmen entscheiden. Und derjenige, der evaluiert, ob das richtig oder falsch ist, ist nicht wie immer Ihr zuständiger Bewerbungsleiter, sondern es ist Dekaldent. Hallo Karl.
Hallo, wie viel haben Sie sich denn die Stunde vorgestellt?
Was haben Sie sich? Da haben Sie sich mehr als 12,41 Euro vorgestellt?
Wir würden uns 54 offiziell vorstellen.
Wir reden nur noch über die Nachkommastelle. Wir fragen, was ist denn...
Wir reden nur noch über die Euro mit Krankenkassenanmeldung, haben wir uns vorgestellt. Offiziell. Ja. Und dann den Rest machen wir... Den Rest sind Sie nicht hier, aber ich bezahle Ihnen das so, ne? 7 Euro netto
die Stunde. Aber wenn Sie jetzt mit Homeoffice kommen, ne? Ihnen ist schon klar, dass Sie ins Büro müssen.
Arbeitszeitbetrug, ja, mit Alman Arabica hier übrigens, die neue Kategorie des Proletariats. Wenn andere Leute Urlaub machen, macht ihr doch Homeoffice. Gerade im Dienstleistungssektor ist es eine gute Idee, um Arbeitszeitbetrug zu machen. Wenn alle anderen Weihnachtsferien haben und ihr seid so in der Beratungsindustrie, wen wollt ihr denn beraten, wenn alle anderen auch im Urlaub sind? Ne? Und so habt ihr dann bezahlten Heimurlaub zu Hause an Festtagen. Tada! Ganz viele machen das.
Ja, herzlich willkommen zu Alman Arabica. Alman Arabica, dem Arbeitszeit-Podcast, der euch noch durch eure tariflich bedingte Festanstellung begleitet, solange sie noch existiert. Ne? Wenn sie euch dann nicht mehr existiert, dann weil ihr die ganzen Tipps von Alman Arabica wahrgenommen
habt. Das ist wirklich so. Ich will nächstes Jahr einführen eine Kategorie Inflationsausgleichskassen für Charity. Und zwar sollen dann die Zuschauer einfach sich aufschreiben, wie viel an Lebensmitteln sie aus den deutschen Läden rausholen können mit den Inflationsausgleichskassen. Und die Summe wird dann am Ende gespendet.
Das klingt super kompliziert, ehrlich gesagt.
Ja, aber das macht ja auch keiner, ne? Ich meine, die Leute gehen ja eh dahin, scannen ein Brötchen ein und gehen dann mit vollen Taschen nach Hause.
Was ist dein Lieblingskassensound? Wie soll für dich die Kasse klingen,
wenn
was eingescannt ist?
Das ist eine gute Frage. Ich bin oldschool. Ich stehe auf die Haarigen.
Oh, der Klassiker.
Ich stehe auf die Haarigen. Schön Emma, Tante Emma Laden, ne? Noch ganz von früher, Tante Emma Laden. Und dann so ein lautes explosionsartiges. Nicht diese modernen neuen Geräte, sondern diese lauten so ein explosionsartigen.
So eine
Piep. Ja,
so
ja.
Ein richtiges.
Genau. Schön oldschool.
Okay. Boah, nee, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich an diese so ein bisschen dumpferen, so dieses düt, 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 düt.
Ich höre das ja gar nicht mehr.
Du hörst schon lange nichts mehr.
Ich muss
schreien, wenn wir miteinander reden, das weißt du, ne? Ich schreie eigentlich jetzt in diesem Augenblick.
Ich hör dich
wenn
kaum.
Du das normal hörst, dann... Wenn du das gerade normal hörst... Wenn du das gerade normal hörst, dann liegt das dann nur, weil ich schreie, Karl.
Ja, nein, ich höre das aus anderen Gründen nicht mehr. Ich höre das nicht mehr, weil die hier in Irland in den Tesco-Läden, da kannst du dir einfach per Handy-App so einen Account machen und dann kannst du dir so ein Inventurgerät mitnehmen und kannst selber scannen. Und dann musst du am Ende, egal wie voll der Laden ist, diese Kassen benutzt niemand. Da stehen 3 Stück von im Laden und die sind immer frei, legit immer. Die sind immer frei. Und dann scannst du einfach so ein Barcode mit deinem Inventurgerät an so einem Rechner und dann lädt er das alles rüber und dann bezahlst du da einfach und marschierst raus, während halt fucking 300.000 Leute an der Kasse stehen. Ja, das ist moderne Technik einfach. Warum wird die nicht angenommen?
Digga, das klingt, weißt du, wie wir das nennen? Das nennen wir Auslagerung auf den Kunden. Das ist Klassenkampf verbietet das.
Weißt du, wie ich das nenne? Beyond Meat Burger kosten normalerweise 6,50 und ich krieg die komischerweise für die Hälfte. So nenne ich das.
Ich bin noch ein bisschen duselig. Ich bin krank, Karl. Du hast ja auch gesagt, du warst letztes Mal oder vor 2 Wochen hattest du
Corona.
Hatten wir hier Durchfall, Ausfall.
Und ich habe immer noch, ne?
Ich bin immer noch
Corona.
Ich bin krank. Ich bin jetzt krank. Ich bin raus. Ich habe einen gelben. Ich bin hier nur aus weil der Chef mich angerufen, wo wir wieder beim Arbeitgeber Podcast, weil er angerufen Chef. Hat und es dringend was war.
Chef.
Dringend. Und du hast angerufen, hast gesagt, oh, ja, Schmitz, wir wissen, Sie sind krank, aber können Sie nicht noch in diese eine Tabelle mal gucken, da ist irgendwie so eine Date, so eine irgendeine Datei, die muss irgendwie, die kriegen wir nicht mehr auf, die, ich weiß nicht, warum wir die mit Excel nicht mehr aufkriegen und darum bin ich hier, du hast das gemacht.
Ja, gut, ich habe die auch nicht mit Excel gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe das bewusst so gemacht, wie damals an der Universität.
Und VBA, ich habe die Programm, es ist eine VBA-Tabelle.
Wenn du damals, ich habe so Digitalzeiten gelebt, wo man die Professoren und Dozenten noch verarschen konnte, indem man einfach irgendeine willkürliche Datei, da galt das schon als Hacking, wenn du dir die Dateienden anzeigen lässt bei Windows XP.
Und oha.
Ja, das war.
Oder wenn du versteckte Dateien anzeigen lässt. Oh,
das war high. Also da, in das sind Gefilden, die habe ich mir nicht reingetraut. Aber Dateienden anzeigen habe ich gemacht. Und wenn du deine Arbeit abgeben musstest und du hast es mal wieder nicht gemacht, dann hast du einfach irgendeine willkürliche Datei genommen oder diese erstellt und hast der den Namen gegeben, Modul 24, Halbjahr 2, Punkt Doc oder DocX. Und dann hast du das abgeschickt und dann konnten die das nicht öffnen. Und dann hat das erstmal so eine Woche oder zwei gedauert, in der du dann die Arbeit hast schreiben können. Und dann haben die gesagt, hören Sie mal, Herr Greif, wir können die Datei nicht öffnen. Mm. Irgendwas ist da korruptet. Und das ist ein korruptet. Fehler auf unserer Seite. Und dann sage ich, ja gut, kein Problem, wir schieben das einfach nochmal. Und so hast du die Deadlines ein bisschen nach hinten ziehen können, ne?
Das klingt voll nach einem Lifehack, ehrlich gesagt.
Das geht mittlerweile, glaube ich, nicht mehr.
Nee?
Ich bin mir ziemlich sicher, dass mittlerweile die ganzen modernen Programme anzeigen, dass das keine kompatible Datei ist und nicht sagen, die Datei ist korruptet.
Ja, aber also ich selbst, wenn die nicht kompatibel ist und wenn man die nicht aufmachen kann, wird das ja trotzdem eine weitere E-Mail erfordern, oder?
Ja.
Und das ist damit das Ziel erreicht.
Eigentlich schon, man kann sich noch ein bisschen Zeit raus, man kann bestimmt noch zwei, drei Minuten rauszögern. Aber damals war es halt noch krasser, weil damals hattest du halt nicht nur die Anfänge dieses neuen Wunderlandes Internet, sondern du hattest auch noch Dozenten und Professoren, die wahrscheinlich selber noch nicht mal einen Rechner zu Hause hatten. Weil wir sprechen über 2006, 2007. Also da hatten die Leute halt zu Hause immer noch keinen Rechner, ne? Die saßen da und haben gesagt, nee, also diese neue Technik kommt mir nicht ins Haus.
Weißt du, habe ich dir mal das lustige Detail gezählt, wie der erste Kontakt von meinem Vater mit dem PC war?
Bitte erzähl.
Mein Vater hat von einem Arbeitskollegen damals, ich kann mich noch sehr genau daran erinnern, ich war sehr klein und sehr, sehr dumm. Dümmer als jetzt. Und der hat von einem Arbeitskollegen, von einem sehr talentierten Arbeitskollegen immer seine Digitalsachen gekriegt. Und er hat dann irgendwann den ersten eigenen Rechner gehabt, so mit wirklich auf Disketten und so, ne?
Ja.
Und das war schon krass. Der hat das alles eingerichtet und das lief auch eine ganze Weile. Und dann hat er irgendwann ging so die ersten Videocalls oder so an Sprachanrufe per PC, ne? Vollkommen verrückt.
Sprachanrufe per Skype.
PC. Oh, nee, davor war das noch was anderes. Also es war noch irgendein anderes Programm.
Instant
das war
nicht Messenger Skype, von AIM.
Das hieß wahrscheinlich der AOL Instant Messenger, war es wahrscheinlich. Und ich kann noch genau, das klingt jetzt wie blöde, aber ich kann noch mich genau erinnern, wie mein Vater seine Kugelmaus hochgenommen hat und versucht hat reinzusprechen. als würde er so ein Funkgerät in der Hand haben, und durchgeben, was jetzt hier der Auftrag ist, der Anschein ist, der Auftrag. Das war sehr witzig. Scheiße. Das war sehr witzig. Das ist so die digitale, ich glaube, das halte ich für die digitale Realität von vielen Leuten. Ich glaube, wenn das erste Mal losging mit ins in irgendein Dings sprechen irgendwohin, dann haben die in die Maus gesprochen. Ich will nicht wissen, wie viele Boomer in die Maus gesprochen haben.
Viele bestimmt.
Hast du in die Maus gesprochen?
Ich habe nicht in die Maus gesprochen, aber ich habe ganz schön Anschiss bekommen, weil ich mich heimlich ins Internet eingeloggt habe, weil ich gelunzt habe und das Login-Passwort fürs Internet herausgeschmult habe. Und das konnte aber einfach herausgefunden werden, weil zu der Zeit, wo ich angefangen habe mit Internet, da war ich so 13, 14, da war bei Internetnutzung die Telefonleitung blockiert.
Ja, aber das ist ja ganz normal.
Ja, ich, also mittlerweile ist das nicht mehr so bei mir. Wenn ich im Internet drin bin, also erstmal bin ich 24 Stunden im Internet. Ich bin immer live.
Ja.
Ich bin immer online.
Und online.
Und zweitens kann ich auch gleichzeitig telefonieren.
Ey, wirklich, ne? Ich würde, wenn ich was dafür geben könnte, meine Fresse zu sehen, wenn ich jetzt sage, was ich beruflich mache, ne? Damals, von damals. Wenn ich einfach mit meinem Vergangenheits-Ich reden könnte und sagen könnte, mach dir keine Sorgen. Deine Eltern haben die ganze Zeit versucht, dich zu einem Bäcker oder zum Koch zu machen. Du wirst beides nicht. Es wird viel schlimmer.
Es wird viel schlimmer. Und viel besser bezahlt.
Aber viel besser bezahlt. Sag mal, apropos Digitalisierung. Ich habe letztens durch einen Katalog geblättert, so einen Weihnachtskatalog einfach.
Ja.
War, weil
analog ich, oder digital?
Krank bin. Nee, ich bin krank gewesen und ich bin ein bisschen analog. Bisschen krank gewesen und war auch ein bisschen bei Ärzten und so. Und da liegen auch manchmal so Weihnachtsheftchen aus. Einfach für die digitale Zeit. Und da habe ich diesen Artikel fotografiert für dich. Und ich würde dich nur nach deiner fachlichen Einschätzung sitzen, ob ich das, ich überlege, dieses Mobiltelefon zu erwerben. Kannst du vorlesen, was das für ein Telefon ist?
Keine Lust mehr auf den großen Bruder, das Kopfverlag Freiheitshandy. Wer sich heute ein Smartphone kaufen möchte, begibt sich in die Armee der Datenkrake Apple oder in jene der Datenbank Google.
Arme.
Korrektur. Ach so, ja. Arme steht da, nicht Armee.
Arme.
Ich bin so militarisiert, weil ich wieder Hearts of Iron spiele, dass ich Arme gar nicht mehr lese. Ich nehme das gar nicht mehr wahr als Wort.
Wer sich heute ein Smartphone kaufen möchte, begibt sich sofort in die Armee. Okay, alles klar.
Alles klar. Los. Thomas Gast, ich bin da. Freiheitslegionär. Die Marktmacht der Handybetriebssysteme iOS und Android führt dazu, dass man um die Dienste der beiden Giganten eigentlich kaum herumkommt. Doch das muss nicht sein. Das Kopfverlag Freiheitshandy mit dem Betriebssystem Griffin OS ist geradezu ein Paradebeispiel dafür. Griffin OS ist ein ausgereiftes Betriebssystem, das Sicherheit auf höchstem Niveau bietet. Ist das quasi so ein Krypto-Handy
für Schwurbler oder was? Findest du, was heißt denn für Schwurbler? Hallo?
Freiheitsdenkende Menschen.
Naja, also es gibt schon gewisse Indikatoren, die mir eine Empfehlung aussprechen.
Edward Snowden angeblich.
Ja, sag mal. Ja,
ich benutze Griffin OS jeden Tag. Zitat Edward Snowden.
Ja, wenn ich heute ein Smartphone konfigurieren würde, würde ich Daniel McKines Griffin OS als Betriebssystem empfehlen. Aber das ist überhaupt nicht die Empfehlung, von der ich meine. Die Empfehlung ist mir egal.
Empfohlen von Michael Ballweg. Ist auch empfohlen von Michael Ballweg. Der ist dann gar nicht in der Handyzelle.
Michael Ballweg hat das empfohlen. Und jetzt weiß ich auch nicht, da habe ich schon erst gedacht, jetzt ist eigentlich direkt eine Kaufentscheidung. Ne? Ja. Direkt eine Kaufentscheidung. Aber das ist einfach auch, das ist halt
eine Katalog. Die haben einen Musikplayer.
Ja.
Sichere Apps in den Bereichen Karten und Navigation, Messenger, Mailprogramm, Musicplayer, Office und PDF-Dokumente, Notizen und Aufgaben und vieles mehr. Webbrowser Brave ist vorinstalliert.
Die haben auch so einen Scanner da drauf, wo du einfach deine Blutimpfkontaminierung auslesen kannst, wenn du das Handy mit deiner Taschenlampe oben an deinen Arm hältst.
Meine Frage ist, ob es 5G ready ist. Glaubst du? Oder glaubst du, dass er das damit nicht kann?
Das steht hier nicht.
Wahrscheinlich nicht.
Aber ich bin mir jetzt auch nicht sicher. Also das ist tatsächlich ein Katalog und das ist dieses Mobiltelefon, ist mit der Bestellnummer 139696 oder wenn ihr es in weiß wollt, 139695 für 599 Euro zu erwerben. Ich habe leider die Telefonnummer nicht. Die
899 Euro kostet das Ding in 256.
Ja, aber das ist die Michael Ballweg Version signiert.
Nee, das also ist die ganz normale Version auf der Seite.
Die ist signiert, sage ich.
Rate mal, in welcher Kategorie man das kaufen kann, das Freiheitshandy auf der Seite von Kopp.
Im gedruckten Online-Shop
unter welcher Kategorie? Kategorie ist Outdoor und Survival. Keine Bloatware übrigens, ne?
Nee, auf dem Handy. Also es ist apropos Outdoor und Survival, ich weiß auch nicht, wie das weitergehen soll. Irgendwann sollte man meinen, die ganzen diese ganzen Reaktionen hören endlich auf. Aber Karl, so langsam müssen wir uns auch mal, müssen wir von Fritz Meinecke mal irgendwie so ein Machtwort abwarten.
Wieso ist es mit Fritz Meinecke jetzt?
Naja, das hört nicht auf. Die ganzen Reaktionen auf Stefan hören nicht auf.
Aber ist doch gut, oder nicht?
Ja, aber sie hören nicht auf, Karl. Sie hören nicht auf. Sie hören nicht auf. Es gibt jetzt schon Leute, die, ich habe gestern eine Reaktion gehabt. Ich habe von, ich weiß nicht, ob sagt der Name dir Vanessa Blank was?
Nein, bedauerlicherweise nicht. Aber ich werde jetzt kurz recherchieren, ob
der
mir das
Mir hat er auch sagt. Nichts gesagt, aber ich hatte mit der Person tatsächlich schon Kontakt.
Das habe ich aber erst. Wir haben dieses Video gesehen, wo sie, wir haben sogar beide uns im Podcast schon mal darüber lustig gemacht, weil die so ein Video gemacht hat, wo die auch so gesagt hat, hey, komm, also mit dieser Impfung und mit der AfD und so.
Ja.
Oder nicht?
Ja, ja, also ich hatte gestern
das erste. Ja, ich sehe es doch gerade. Finger weg von Vanessa, ganz miese Tour von Jörg Sprave. Ein Video, wo du auf dem Thumbnail drauf bist. mit einem ganz großen blauen Pfeil auf deine Stirn, wo drauf steht, du bist kein Ehrenmann.
Kein Ehrenmann. Kein Ehrenmann. Ich habe sehr gelacht. Ich hatte anscheinend vor zwei oder drei Jahren mal Vanessa Blank eine verschwurbelte Nazi-Tante genannt oder so.
Ja.
Irgendwie sowas. Irgendwas, was man als Linker halt tut. Ne? Und dann hat Jörg Sprave halbe Ansagevideo gemacht und auch mit scharfen
Schossen.
Ganz scharf gesprochen. Er hat gesagt, pass mal auf, meine Schultern sind breit, hat er gesagt.
Genau.
Meine Schultern sind breit.
Meine Haut ist ledrig.
Meine Haut ist ledrig. Meine Schultern sind breit und dick. Da kommt niemand dran vorbei. Und ich dachte so, okay, alles klar, da kommt niemand dran vorbei. Ich habe das alles vergessen. Und ich habe gestern eine erneute Vanessa Blank-Reaktion gemacht. Und es ist wirklich vollkommen faszinierend, weil das alles, ich habe alles, was vorher war, vergessen. Ich habe das gestern von meinem Chat erst danach erfahren, wen ich mir da gerade angeguckt habe. Und ich so, oh mein Gott, ich habe gestern eine vorurteilsfreie zweite Reaktion auf jemanden gemacht, der in der Reaktion genauso weggekommen ist wie in der ersten Reaktion.
Wirklich?
Also das ist total faszinierend. Ich hatte so einen Moment, wo ich einfach, ohne zu wissen, das gleiche Fazit getroffen habe, obwohl ich nicht wusste, also obwohl es ja eigentlich schon das Fazit gab, aber ich habe es vergessen, einfach weil ich ein Trottel bin, ne?
Und
mein Langzeitgedächtnis nicht so funktioniert.
Nicht mehr
so funktioniert, ne? Seit den Impfungen.
Seit diesem Corona-Wahnsinn.
Seit dem Corona-Wahnsinn funktioniert das bei mir alles nicht mehr so gut. Auf jeden Fall habe ich dieses Dings gesehen und dachte mir, okay, alles klar, ne? Richtig wild.
Was hat die da so vom Stapel gelassen? Ist die immer noch
gesagt,
so in der alternativen Politikwelt unterwegs?
Das weiß ich nicht. Sie hat gesagt, diese ganzen Arschgeier müssen endlich Videos aufhören, über Stefan Hinkelmann zu machen, weil das nur um Klicks geht, während sie ein Video darüber macht.
Wenn sie ein Video macht über Stefan
Hinkelmann, das mit großem Abstand eins der bestgeklicktesten Videos ist, das sie hat.
Ja.
Und ich finde es, also ich muss ganz ehrlich sein, es ist natürlich ärgerlich. Es ist natürlich alles sehr, sehr ärgerlich. Ich möchte mich persönlich bei Stefan Hinkelmann entschuldigen, dass ich besonders jetzt, wo Thomas Gast involviert ist, weil Thomas Gast ist ja jetzt involviert, ich möchte mich entschuldigen. Ich vermute, ja, es ist wahr. Meine Entscheidung ist davon beeinflusst, dass ich davon ausgehe, dass Thomas Gast jederzeit überall sein könnte. Und ich das Risiko einfach nicht eingehe. Ich kann nicht so leben wie Karl, der sich ständig von den Sniper-Projektilen von Otto.
Von Otto Bulletproof, ja.
Otto Bulletproof aus dem verstecken muss.
Er ist heute Morgen wieder mit Christian Lindner auf der Pirsch hier bei mir.
Ja, das ist wirklich. Das sieht man immer, die denken, die sind gut getarnt, ne? Aber die haben wirklich, man sieht, dass die sich bewegen.
Ja.
Aber das ist.
Das liegt daran, weil der halt nicht den modernen Flecktarn trägt, sondern Otto immer noch den 98er Flecktarn.
Ich muss mich bei Stefan Hinkelmann verzeihen. Das hier die offizielle Entschuldigung. Stefan, tut mir leid, dass das alles so aus dem Ruder geraten ist. Ja, du bist die Nordwand Free Solo an allen Ecken und Enden hoch. Bruder, ich habe letztens erst eine NDR-Doku gesehen. Ich habe gesehen, das kannst du schaffen. Das ist wirklich kein Problem für dich. Ja, ich glaube, dass ich glaube, dass das getan ist. Ich glaube, dass mit den Orden, dass die weggekommen sind, das ist alles nur eine, das ist alles nur ein Missverständnis. Ich glaube, dass in Alone, ich glaube, dass du Alone Amerika gemacht hast. Ich glaube das alles. I want to believe and I believe. Ich glaube das alles. Also es tut mir leid, dass diese ganze Sache so passiert ist, jetzt wo sich wahrscheinlich wirklich die Richtigen auf deine Seite stellen. Ich meine,
überleg mal, ne?
Vanessa Blanc ist insane.
Ich muss hier direkt intervenieren. Du hast schon wieder Lügen verbreitet und diesmal warst du es.
Oh Gott.
Du hast gesagt, das ist eines der bestgeklicktesten Videos. Und das ist einfach eine Lüge.
Oh Gott, was hat sie denn gesagt?
Wenn jetzt irgendjemand, der Vanessa Blanc-Fan ist, ne, oder in die Recherche reingeht und genau das macht, was ich auch mache, dann guckt er sich die Videos der letzten Woche an und stellt fest, es ist nicht das bestgeklickteste Video der letzten Woche. Und da haben wir einfach gelogen, wieder diese beiden Dicken von Alman Arabica.
Was ist denn das
bestgeklickteste Video der letzten Woche ist jahrhundertealtes Rezept, Viren und Bakterien, Killer-Tinktur. Also wenn man sich die Corona-Infektion in 2024 mit einem Glas Zitronenwasser einfach aus dem Getriebe rausspülen möchte.
Heißem Zitronenwasser, bitte. Heißes Zitronenwasser.
Ich sag ja, es ist immer noch nicht so, ne? Meine Anti-Corona-Maßnahmen haben 4 Jahre lang funktioniert, dann habe ich es ausgetauscht, hat es eine Woche nicht in place, zack, habe ich mich infiziert. Ganz einfach, halben Eimer Wasser, den füllst du auf mit Bier. Und dann machst du 2 Schüsse Prill rein, eine Scheibe Ingwer und dann pisst du den Eimer voll. Das stellst du einfach bei Raumtemperatur irgendwo in die Mitte und du bist sicher.
Ja. Andere Sache, jetzt mal weg von diesen ganzen verschwörungstheoretischen, nicht-irdischen Problemen. Ne?
Ja.
Ich habe ein irdisches Problem. Wusstest du eigentlich, dass die, also wir reden jetzt nicht über die Rocket Beans, sondern wir reden jetzt über einen Pfarrer, der mal bei den Rocket Beans war.
Ja.
Und jetzt, der hat jetzt ein rechtliches Problem gerade. Und ich wollte jetzt
aber
einfach
nicht mit
mal
Kids zu tun, oder?
Warte kurz, Karl. Du nimmst den Ganzen schon wieder die Spannung.
Oh nein, sag mir nicht, das hat was mit
Ruhe
Kids
bitte,
zu tun.
Ruhe bitte, Karl. Oh bitte, Karl. Sei doch mal ruhig. Also, der war mal bei den Rocket Beans und hat da so ein bisschen, der war da halt nur. Es war irgendein Pfarrer, ne, der mit dem Namen Kirchendude bei den Rocket Beans irgendwie so ein kleines Segment hatte. Der ist jetzt, nun, der hat ein bisschen Probleme mit dem Gesetz, ne, sagen wir mal so. Karl, du kannst ja mal vorlesen, was hier steht. Ich lese eh viel zu viele Nachrichten vor und ich möchte, dass du jetzt einfach diese Nachrichten mal vorliest, ja? Mit der Überschrift.
Ach komm, du verarsch mich doch wieder. Warum ist es eigentlich jedes Mal so, wenn ich die Kirche überhaupt nicht weiß, ich bin
ja... Hör doch mal auf, Karl, hör doch mal jetzt. Du sollst lesen, nicht schimpfen.
Ich muss mal jetzt irgendwas akzeptieren. Warte, alle akzeptieren. Ja, ist in Ordnung. Kinderpornoprozess, Ex-Pfarrer von Liebfrauen Recklinghausen verurteilt. Ein Ex-Pfarrer aus Recklinghausen ist wegen des Besitzes von kinderpornografischem Material verurteilt worden. Das Bistum Münster reagiert. Ein katholischer Priester ist vom Amtsgericht Recklinghausen wegen des Besitzes kinderpornografischer Inhalte verurteilt worden. Das Gericht setzte die Freiheitsstrafe von 1 Jahr und 3 Monaten für den ehemaligen Pfarrer von Liebfrauen Recklinghausen auf Bewährung aus. Ach so, 1,5 Jahre auf Bewährung kriegt man dafür. Naja, klar.
Du bist noch nicht fertig, die Strafe ist unvorstellbar. Sie geht noch weiter, lies weiter.
Zudem muss der Geistliche 450 Euro an den Kinderschutzbund zahlen und sich einem Sexualtherapeuten vorstellen. Bei Bedarf ist er verpflichtet, sich einer Therapie zu unterziehen. Ihr wollt mich komplett verarschen, oder?
Und jetzt lies mal weiter.
Priester gesteht umfassend. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass bei dem Mann rund 2500 Kinder- und Jugendpornografische Dateien gefunden wurden. Sein umfassendes Geständnis und seine offene Beantwortung von Fragen wirkten sich strafmildernd aus. Sowohl die Verteidigung als auch die Staatsanwaltschaft kündigten an, auf weitere Rechtsmittel zu verzichten. Die Staatsanwaltschaft hätte zunächst ein Strafmaß von 1 Jahr und 5 Monaten auf Bewährung gefordert. Bistum Münster, kirchenrechtliches Verfahren folgt. Ach, jetzt wird's interessant. Das für den Priester zuständige Bistum Münster kündigte an, nach dem staatlichen Prozess folge nun auch ein kirchenrechtliches Verfahren. Der Priester bleibe bis zu dessen Abschluss suspendiert. Laut bischöflicher Pressestelle sieht das Kirchenrecht in solchen Fällen verschiedene Strafen vor, die bis zur Entlassung aus dem Klerikerstand reichen können. Die Ermittlungen gegen den Mann hatten bereits vor 2 Jahren begonnen. Das Bistum hatte ihn daraufhin zunächst vom Dienst suspendiert und später ganz vom Amt des Pfarrers entbunden. Im März dieses Jahr hat er die Staatsanwaltschaft Köln Anklage erhoben. Sie ist für den Fall zuständig, weil bei der Behörde eine landesweite Taskforce zur Bekämpfung der Verbreitung von kinderpornografischer Inhalte angesiedelt worden ist. Der Verurteilte war vor dem Fund der Dateien auch als kirchlicher Influencer im Netz aufgetreten. Ach du Scheiße.
Ja, der war wohl, also ich lese das hier gerade noch, der war wohl bei Pen and Paper Aktionen von den Rocket Beans, ja. Oder also so in diesen Sachen dabei. Also, also 2500 pornografische Kinder- und Jugenddateien und dann ein Jahr und drei Monate auf Bewährung und 450 Euro Spende an einen Kinderschutzbund. Ja, gut. Ne? Ich meine, ne? Ja, gut.
Ne? Gut. Ja, I don't fucking know, ob das gut ist, ey.
Ja, also ich würde das nicht gut nennen. Ich würde sagen, das ist gottlos. Das ist einfach gottlos. Einfach.
Ja, I'm very sorry, aber ich weiß nicht, wie es mit euch aussieht. Normalerweise soll man ja irgendwie so, man sagt ja, okay, wir sind ja Tiere, wenn wir den Rechtsstaat nicht hätten. Aber ich finde 1,5 Jahre auf Bewährung schon ein bisschen wenig für kinderpornografische Straftäter, ne?
Ich finde es, ich will gar nicht sagen Bewährung oder nicht. Ich glaube an den Resozialisierungsaspekt von dem Justizsystem. Ich denke, da hat sich jemand sehr genaue Gedanken darüber gemacht und ich kann das auch nachvollziehen. Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, dass solche Strafen halt einfach konsequent zu niedrig sind. Also wir reden hier nicht davon, dass wir im Rahmen der isolierten Einzelbetrachtung mal so einen Ausbrecher haben, wo man nicht verstehen kann, boah, also das würde ich ja akzeptieren, wenn man sagt, boah, der ist jetzt aber komisch. Sondern das ist grundsätzlich immer und immer und immer wieder, dass hier dass ich nicht wirklich nachvollziehen kann, wie jemand, der sowas tut, auf Bewährung rausgeht. Also ich meine, lass ihn doch zumindest nicht auf Bewährung raus. Lass ihn doch, auch wenn das Urteil sehr, sehr gering ist, lass ihn doch zumindest mal ins Gefängnis gehen. Lass ihn doch mal ins Gefängnis gehen. Und dann lass ihn, wenn auf gute Führung raus, wenn man dann sagt, okay, der weiß jetzt, da ist die Strafe zumindest irgendwie angekommen.
Ja.
Aber das ist es ja nicht. Ich verstehe den Resozialisierungsaspekt. Und ich glaube auch, dass in vielen Fällen zu 100% Resozialisierung der richtige Ansatz ist. Ich weiß es nicht, ob es bei Kinderpornografie ist, ehrlich gesagt. So, ich weiß das nicht. Ich glaube, es fühlt sich falsch an. Es fühlt sich falsch an.
Na, vor allem schüttet es halt Hass auf Pädophile, ne? Also ich finde es ja, mir fällt das unfassbar schwer jedes Mal, weil das halt so ein Thema ist, wo du, ich glaube, da haben wir das einfach so in unserem Blut noch, ne? Das ist so ein Thomas Gast-Ding. Das haben wir einfach in unserem Blut, dass wir bei Kindern besonders aggressiv reagieren und dass uns das besonders wütend macht. Das ist auch gut so, weißt du? Gerade bei pädophilen Straftaten ist das so, dass bei mir echt, da fangen die Adern nochmal richtig an zu kochen, ne? Aber man muss da differenzieren zwischen Pädophilen und pädophilen Straftätern. Weil pädophile Straftäter gehören geächtet und verurteilt. Pädophile gehören, also denen gehört geholfen, ne? Das müssen wir, ich glaube, das Wort ist entstigmatisieren, auch wenn die Verwendung des Begriffes in dem Kontext natürlich ein bisschen sich auch falsch anfühlt, ne? Aber wir müssen halt dafür sorgen, dass es Anlaufstellen gibt für Menschen, die diese Neigung in sich feststellen und dann eben verhindern, dass diese Menschen zu Straftätern werden, indem sie Anlaufstellen haben, wo das Ganze, bevor sie straffällig werden, dann behandelt wird. Und für die Leute, die jetzt denken, ja gut, aber er hat ja nur kein Kind vergewaltigt oder so, das muss er auch gar nicht. Es ist in meinen Augen und auch in den Augen von wahrscheinlich den allermeisten Leuten, die darüber nachdenken, schon eine pädophile Straftat, überhaupt dieses Material zu konsumieren oder auf dem PC zu haben, ja, weil das muss ja angefertigt werden.
Ja, ist es auch.
Das erzeugt ja eine Nachfrage.
Ja.
Und diese Nachfrage schafft Opfer. Und das ist nicht akzeptabel. Auch einer der Hauptgründe, warum ich damals bei dem Leroy-Ding so ausgetickt bin, als der den Pädophilen da hatte, den er auch so ein bisschen hat versucht, in einem den pädophilen Straftäter, Entschuldigung, das muss ich selber differenzieren, ansonsten mache ich den selber. Aber es ist schwer, ne, wie du merkst.
Ja, ist sehr schwer.
Den pädophilen Straftäter da hatte, der dann gesagt hat, ja, nee, also ich habe mir die Scheiße halt auch alles reingezogen, ne, und das ist halt so. Und er so, ah, cool, chillig. Und ich so, sag mal, was, tickt's noch bei euch oder was? Alles knusprig in der Birne? So, das ist bedauerlich und ich bin wirklich der felsenfesten Überzeugung, dass die Leute mit Pädophilie oder pädophilen Neigung halt echt gefickt sind. Ihr seid echt am Arsch, das tut mir wirklich sehr leid. Aber man muss verhindern, dass diese Menschen zu Straftätern werden. Das muss verhindert werden.
Also, ich verstehe den Ansatz, den du da hast. Und ich glaube, dass es natürlich eine geistensgesundheitliche Betreuung geben muss. So, das auf jeden Fall. Es ist sehr, sehr schwierig. Es ist sehr, 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 sehr schwierig, dass irgendwie moralisch irgendwo rauszupressen, weil ich denke, die richtige Entscheidung ist das, was du sagst. Menschlich, Digga, fuck 'em. Also wirklich, Alter, ey, das ist sehr, sehr schwer. Das ist sehr, sehr, sehr schwer.
Es gibt da ein deutsches Präventionsnetzwerk, kein Täter werden heißt das, ne? Und das ist, das bietet explizit Hilfe an, auch anonymisiert im Anfang, für Menschen, die sich Kindern hingezogen fühlen, ne? Und wenn man sich die Zahlen dazu anschaut, Stand 31.06.2024 sind 357 Menschen dort in Therapie. Das können nicht alle sein.
Nee, das ist halt auch, also, boah, Digga. Ist auf jeden Fall eine ordentliche Arbeit, das irgendwie in so eine sehr richtige, lösungsorientierten Sachverhalt zu drücken. Ne? Und ich glaube, dein Ansatz ist da sehr gut. Aber ich würde erstmal gerne die ganzen Priester klatschen lassen.
Würde ich jetzt erstmal. Alter, wenn's nach mir persönlich geht, ne?
Lass uns doch erstmal die Priester klatschen.
Wenn's nach mir persönlich geht, würde ich am liebsten jeden Pädophilen klatschen, den es gibt. So, das ist da würde ich hier Videos machen wie Chris Heine und so, weißt du? Ja. So Pedo-Hunter und so ein Kram, ne? Und wird den dann richtig die Fresse polieren.
Chris Hansen.
Ja, so ein Chris Hansen-Ding. Aber das kannst du ja nicht machen, weil es darf ja nicht um dieses Rachegefühl gehen, das wir in uns tragen, sondern es geht ja am Ende des Tages wirklich um Opferschutz. So, und effizienten Opferschutz machen wir eben nicht, wenn wir wie im Mittelalter rumlaufen und pädophile Straftätern den Pimmel abschneiden, sondern so Opferprävention und Schutz machen wir, indem wir verhindern, dass solche Menschen zu Tätern werden. Und soweit ich das weiß, ist Pädophilie zumindest mindestens als Störung eingeordnet, ne? Also das ist mindestens eine Störung. Ich weiß jetzt nicht, warte mal, ist Pädophilie eine Krankheit? Ja, pädophile Störung, MSD Manual Profi-Ausgabe. Also ist eine wiederkehrende, intensive. Die pädophile Störung ist durch wiederkehrende intensive sexuelle Erregung und Fantasien triebbar verhalten, weil okay, also ist anerkannt. Ist eine anerkannte Diagnose, die du kriegen kannst und die man dann auch wahrscheinlich nicht heilen kann, aber die man zumindest behandeln sollte und muss. Und dazu, und das sagen halt alle Hilfsstellen, muss man den Scheiß bedauerlicherweise entstigmatisieren. Man muss lernen, darüber zu sprechen, man muss lernen, dann da keine Vorverurteilung zu machen. Damit eben pädophile Menschen, die noch nicht zu Straftätern geworden sind, nicht damit alleingelassen werden und dann in die übliche Täterschaft abrutschen, sondern und dass dann sie
zu Straftätern werden.
Ja, sondern dass ihnen geholfen werden kann, ne?
Ja.
Und wie ihnen geholfen wird, du, Digga, mir ist das scheißegal, weißt du, ich könnte das nicht.
Also ich, so sage ich ganz ehrlich, ne, da müssen Psychotherapeuten und Therapien auf jeden Fall.
Ja, haben. Ja, die ich, aber das.
Außer bei diesen scheiß Priestern, die können auch einfach mal ins Gefängnis gehen, Digga.
Ja, ich weiß. Ja,
oder was ist los?
Ich verstehe es auch nicht. So, ich verstehe auch nicht, wie man da sagen kann, ja, du, Diggi, du hast halt keine Ahnung, zwei Festplatten voll Kinderpornos, aber geh doch mal einfach mal so eine Beratungsstelle und guck mal, ob bei dir alles in Ordnung ist. Und wenn der Psychiater dann sagt, nö, da ist nichts, dann ist auch gut. Ne? Dann machen wir anderthalb Jahre Bewährungsauflagen, halte ich mal ein bisschen mit dem Schmuddelzeug zurück. Wollt ihr mich vereiern oder was? Wie lebst du da mit dir? keine Ahnung, bin ich, also man kann natürlich darüber sprechen, wie effizient jetzt das deutsche Justizvollzugssystem ist, ne? Und wenn man sich das anschaut, dann wird man feststellen, nicht allzu effektiv. Da gibt es deutlich bessere Modelle, die man machen könnte. Also die Gefängnisstrafen in Deutschland sind auch nicht super effizient. Und ob man da von Resozialisierung ausgehen kann, ist halt bei einer Erfolgsquote von, keine Ahnung, knapp über 50% auch fragwürdig, ne? Aber hey, it's something, weißt du? Es ist mehr als zu sagen, ja gut, wir haben jetzt hier jemanden mit kinderpornografischen Inhalten und den lassen wir jetzt einfach wieder raus, ne? Also kriegt er jetzt halt so ein bisschen Bewährungsauflage, darf keine Milchschnitten mehr kaufen donnerstags, aber ansonsten war's das, ne? Ist ja Quatsch, ne?
Lass uns mal nochmal das Thema ändern.
Bitte.
Weil mich das wirklich interessiert. Letzte Woche, vor 5 Tagen, gab es einen Vorfall in den Vereinigten Staaten von Amerika. Und zwar wurde ein Geschäftsführer, ein CEO eines Healthcare-Versicherungsbetriebes, also der so Healthcare-Versicherungsentscheidungen tritt, mit mehreren Schüssen getötet. In den Staaten.
Ja.
Und hast du das mitbekommen?
Ja, mit Brian Thompson von United Healthcare.
Wie nimmst du das so wahr, alles, was so passiert ist?
Du, ich bin da ja ziemlich stringent, ne? Also ich bin da ja, das Schlimme bei mir ist ja, ich habe ja eine Ideologie und da stehe ich dahinter. Und da bin ich in der Lage, das auf jede Situation anzuwenden. Und ich bin strikt gegen Todesstrafe. Also ich bin ein strikter Gegner der Todesstrafe in allen Fällen, bei jedem und bei jeder ausnahmslos. Ich halte es für absolut barbarisch, einer Person, warum auch immer, das Leben zu nehmen. Das ist eine Entscheidung, die kein anderer Mensch, kein System, kein Staat treffen sollte. Und deswegen bin ich für die Inhaftierung von multimilliardenschweren Verbrechern im System, aber niemals für den Tod dieser Menschen. Es gibt nichts, was in meinen Augen den Tod einer Person rechtfertigen kann. Dieses Recht dürfen wir uns niemals herausnehmen. Dieses Recht darf sich niemand herausnehmen und erst recht keine Einzelperson. Deswegen bin ich kriege das natürlich mit, dass halt gerade in den Vereinigten Staaten so eine Bewegung gibt von Leuten, die sagen, ja, mal nieder mit dem Kapital, so erschießt die CEOs, das muss Mode werden. Und während ich die ganz weit entfernten Hintergedanken dahinter verstehen kann, ne, also nieder mit dem Kapital, da bin ich voll bei euch. Aber nieder mit dem Kapital bedeutet eben nicht, dass man willkürlich irgendwelche Menschen erschießt, die dann innerhalb des Systems einfach ersetzt werden. Ja, also ich halte nichts von der Geste, ich halte nichts von Hinrichtungen, ich halte nichts von der Todesstrafe und ich halte absolut nichts davon, allgemein insgesamt Menschen das Leben zu nehmen. Ja.
Ist eine sehr interessante Sache, finde ich auch echt spektakulär, was du jetzt hier gerade gesagt hast, weil das schon eine ziemlich aufgeheizte allgemeine Situation ist, ne? Also es gibt eine gewisse Normalisierung dieses, also ich würde nicht, doch, ist Normalisierung das richtige Wort? Es ist auf jeden Fall eine Relativierung des Todes dieses Manns. Und ich muss sagen, ich verstehe sogar die Relativierung und woher die kommt. Also
der ja, wie Geschäftsführer, alle. So jeder wahrscheinlich ja. Versteht die jeder Linke.
Nee, so in Deutschland, ich glaube nicht in Deutschland nicht. Ich glaube, als Europäer verstehst du das nicht. Ich glaube nicht ganz so gut. Aber als Amerikaner muss das echt verrückt sein. Amerika hat ja ein so verrottetes Gesundheitssystem, dass Versicherungen über Leben und Tod entscheiden.
Ja.
Und da du nicht pflichtversichert bist und nicht in so einem gesetzlichen Rahmen eine Versicherung hast, ist die Entscheidung, ob eine Versicherung, die du hast, darüber, ob die gewisse Gesundheitsvorsorge oder Pakete übernimmt, eine Entscheidung über Leben und Tod. Und es gibt Statistiken, die sagen, 66.000 Menschen im Jahr sterben, weil Versicherungen gewisse Dinge nicht übernehmen. Es werden am Tag, oder doch, es werden 60.000 sind es und es werden am Tag irgendwas um die 260 Leute oder 280. Und das ist eine ganz schön hohe Nummer, ne? Das ist eine ganz schön große Zahl. Einfach nur, weil das System der Versicherung auf Profite ausgelegt ist und nicht auf die Tatsache, dass Menschen tatsächlich geholfen wird, ne? So.
Und United Healthcare ist der meistgehasste Versicherer in den USA, weil sie von allen Versicherungsfirmen die allerwenigsten Fälle übernehmen. Ja. Und zwar mit gigantischem Abstand.
Automatische künstliche Intelligenz nutzen, die halt sowas halt auch möglich macht. Ne? Also es ist alles in allem sehr, sehr crazy. Sehr, sehr, sehr crazy.
Digga, wir müssen nicht darüber diskutieren, dass United Healthcares ein absoluter Drecksladen ist und dass die verantwortlich sind für den Tod von hunderttausenden Menschen jedes Jahr. Weil in Amerika ist es noch ein bisschen anders als in Deutschland. Ne? Also Deutschland ist ja, man kann ja auf Deutschland schimpfen, wie man will, aber unser Gesundheitssystem ist zumindest auf einem zivilisierten Level, dass wir, wenn ein Mensch ohne Versicherung ins Krankenhaus kommt, dann wird der auf jeden Fall behandelt.
Behandelt, so, ja.
Die Frage nach der Versicherung wird immer danach gestellt. Wenn ein Mensch in Not in ein Krankenhaus eingeliefert wird, dann wird er da auch behandelt, wenn der keine Personalien dabei hat. Der kann komplett blank und nackt da eingeliefert werden. Deutsche Ärzte und Pfleger und Pflegerinnen werden diesen Menschen das Leben retten. Und das ist auch gut so. Und wenn dann keine Versicherung vorliegt, dann finden wir da auch irgendwie eine Lösung. Weißt du? In Amerika ist das ein bisschen anders. In Amerika gibt es Bilder von Menschen, die mit Schusswunden aus Krankenwegen rausspringen, weil sie sich den Transport nicht leisten können. Und auch die Behandlung nicht. Und während der Corona-Zeit sind die lieber gestorben, als sich an so eine Herz-Lungen-Maschine anschließen zu lassen. Das ist normal. Das ist gängige Praxis. Und die wenigen, die versichert sind, die müssen auch jedes Mal im Einzelfall darauf hoffen, dass die Versicherung dann die Kosten übernimmt. Und United Healthcare ist dafür bekannt, United Healthcare ist für zwei Dinge bekannt. Erstens, die meisten Gewinne, also den größten Gewinn aller Versicherer abzuschöpfen. Die haben Milliarden Umsätze und Milliarden Gewinn. Und zweitens, sie übernehmen relativ wenig Fälle. Und das steht in direkter Verbindung. Die haben so viel Geld und machen so viel Gewinn, weil sie so wenig Fälle übernehmen.
Ja, korrekt.
Das ist natürlich mega dreckig. Und wenn du dann in Amerika lebst und du bist dann Opfer dieses beschissenen Gesundheitssystems, das muss man sagen, durch Obamacare besser geworden ist, aber noch lange nicht gut. Es ist ein wenig weniger beschissen geworden. Aber es ist immer noch beschissen. Und da hast du einen Hass in dir, wenn es um diese Versicherungsunternehmen geht, der bar jeder Vorstellungskraft ist. Und wenn dann so ein moderner Robin Hood kommt, der sich dann in Selbstverständnis als jemand sieht, der jetzt da diesen CEO schießen muss, um so ein Zeichen zu setzen gegen dieses System oder warum auch immer, dann hast du da wahrscheinlich einen anderen Bezug zu als Europäer. Nichtsdestotrotz muss ich da einfach für mich persönlich, und das passiert automatisch, einfach stringent bleiben und gegen die Todesstrafe stehen. Ne? Ich bin auch niemand, der weißt du, es gibt Tode, die sind mir mehr oder weniger, ich will jetzt, mag sie jetzt dumm anhören, aber egal. Also als Ursula Haverbeck gestorben ist, da habe ich jetzt keine Träne nachgeheult, ne? Oder wenn so ein Nazi auf dem Fahrrad verunfallt oder ausrutscht und einen Berg runterstürzt, dann denke ich mir jetzt nicht, um Gottes Willen, der Arme, ne? Oder um Gottes Willen, die arme Ursula. Das ist mir einfach egal. Und auch der Tod von dem CEO ist jetzt nichts, wo ich hinterher heule. Nichtsdestotrotz ist für mich eine Ermordung, so eine Hinrichtung, die Todesstrafe, nichts, was ich irgendwie feiern kann. Da stehe ich mit allem, was ich habe, dagegen.
Ja. Sehr, sehr vernünftige Einschätzung, muss ich sagen. Ich bin, was das angeht, sehr. Also ich verfolge die Debatte dazu schon eine ganze Weile. Ich glaube, ich rede jetzt auch das erste Mal darüber mit dir, weil mich deine Position dazu sehr interessiert hat. Und es ist wirklich wirklich wild, die Debatte dazu zu verfolgen. Eine ganze Batterie an Leuten ist förmlich relativierend unterwegs. Ich weiß auch, woher sie kommen, aber es ist schon krass. Es ist schon wirklich krass, die gesellschaftliche Verrohung im Zusammenhang mit der verrotteten Gesundheitsthematik in Amerika zu sehen. Also schon crazy.
Ne? Vor allem die Arbeit. Ich meine, das ist halt so eine Systemkritik für den Moment. Und diese wird dann wieder vom System ausgenutzt und teilweise sogar monetarisiert. Ich weiß nicht, ob du das hier gesehen hast, aber es gibt jetzt hier, keine Ahnung, tausende Amerikaner, die mit diesen Kappen hier rumlaufen, weißt du?
Alter, ist das eine CEO-Hunter-Kappe?
Und auf der Seite steht United Healthcare drauf. Und da gibt's T-Shirts, da gibt's Kappen, ne, das ist man ja sehr, sehr schnell mit, damit Geld zu verdienen.
Oh mein Gott.
Und während ich die Stimmung appreciate, ne, also, ey, nieder mit dem Dreck, weißt du, nieder mit diesem dreckigen Versicherungssystem, nieder mit dem dreckigen Gesundheitssystem. Oh mein
Gott, die Kappe, Alter. Ja, ja.
Und dann kriegst du sowas mit und denkst dir so, boah, okay, also, das schon, und die gibt's in hunderttausenden Ausführungen, ne? Also die sind, das ist nicht nur ein Unternehmen, das da jetzt denkt, diese Kappe rausbringen zu wollen. Da gibt es hunderte von hunderten Leuten, die das überall einfach offen auf den Straßen verkaufen. Und I don't know, so es benötigt mehr, um das System und die Hierarchie ins Wackeln zu bringen, als das, ne? Sehr viel mehr. Und dann muss man überlegen, wie effizient das ist. Nicht so wirklich. Nicht so wirklich effizient. Ich heule ihm keine Tränen nach, ne? Also, er war mit Sicherheit jetzt nicht, für das, was er beruflich gemacht hat, ist etwas, für das ich die Person verabscheue. Und zwar aus tiefster Überzeugung, aus tiefstem Herzen. Aber es ist vollkommen egal, wie sehr ich eine Person verabscheue. Ich kann ihm einfach nicht den Tod durch Fremdbestimmung wünschen. Das geht nicht. Das kann ich nicht. Ich kann mich auch nicht hier hinstellen und sagen, ich wünsche mir, dass Putin erschossen wird. Oder ich wünsche mir, dass jemand Netanyahu erschießt oder so. Das kann ich nicht, weil ich gegen Todesstrafe bin.
Das richtige Denkmuster hier ist gerade die Tatsache, was du eben gerade gesagt hast zum Teil. Du hast gesagt, du wolltest ihm keine Tränen daher. Das heißt, ich glaube, der abschließende, das Fazit dazu ist zu sagen, also mir ist persönlich egal, dass der, also mich betrifft es nicht, also nicht nur persönlich nicht, sondern auch, was er getan hat, mir ist es persönlich egal, dass der gestorben ist. Ich weine ihm keine Tränen hinterher, es ist ein schrecklicher Mensch gewesen und das, was er getan hat, spricht auch dafür. Aber wir müssen schreckliche Menschen nicht alle umbringen.
Ja.
So, das ist so ein bisschen der Vibe, den man da rausbringt. Das ist sehr, sehr richtig. Das, was du mit Putin gesagt hast, übrigens auch noch, wahrscheinlich auch war, der würde ja wahrscheinlich einfach nur ersetzt werden. Ne? Also man muss Russland, das russische autokratische System bekämpfen, in seinem Vorhaben, die Ukraine zu besetzen und zu annektieren und dann zu eigenem Land zu machen. Das muss man tun. Leider wird es wahrscheinlich nicht so sein, dass wenn Putin stirbt, wahrscheinlich denke ich das zumindest, dass das Vorhaben da gescheitert wird, weil dann wird irgendein anderer Oligarch nachrücken. Und wenn es Medvedev ist wieder, weil die sich ja eh immer abgewechselt haben, und dann wird die Scheiße weitergehen. Ne? Das ist ziemlich, ziemlich crazy. Aber ich wollte die Sache mit dem CEO nochmal mit dir nochmal ansprechen, weil es schon sehr, 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 sehr verrückt ist, die Situation.
Ja, alter, voll, Cappies.
CEO Hunter. Oh mein Gott.
Und ich kann auch verstehen, dass das natürlich spektakulär ist, ne?
Aber, also Wahnsinn, ne?
Aber du hast gesagt, ne? Es ist so ein bisschen, mich erinnert das so ein bisschen an den Kampf gegen die Drogenkriminalität in Deutschland. So, wenn wir an Kotti fahren und da einen Dealer nach dem anderen festnehmen, dann ist das kein effizienter Kampf gegen den illegalen Vertrieb von Rauschmitteln. So, es ist, wenn überhaupt, nur eine Momentaufnahme. Und eine Momentaufnahme wäre es auch, Putin zu erschießen. Und eine Momentaufnahme ist es auch, einen CEO zu erschießen von einem dreckigen Gesundheitsversicherungsfirma. Medvedev wird nachrücken. Wenn der nicht, dann rückt Jumin nach oder Shoigu oder Sobjanin. Es ist völlig egal, wer nachrückt. Die sind alle auf Linie, die sind alle systemtreu. Die werden fortführen und man weiß noch nicht, ob besser oder sogar noch härter und noch schlimmer. Zumindest bei Medvedev könnte man davon ausgehen, dass er mit noch größerer Brutalität vorgehen würde. Genauso wie der nächste CEO von United Healthcare jetzt nicht plötzlich anfangen wird, die Versicherungsfälle zu übernehmen.
ob in der Stellenausschreibung steht, was mit dem letzten passiert ist?
Das wird man, glaube ich, mitbekommen haben. Und soll ich dir was sagen? Bei United Healthcare gibt es Leute, die da nicht so differenziert drüber sprechen, weil die wissen, dass die jetzt nachrücken und sich die Taschen voller machen als vorher. Das ist schon crazy, dass zwei Linksterroristen in einem Podcast da differenzierter drüber sprechen werden als die Führungsetage von United Healthcare. Die werden wahrscheinlich sagen, ja, der Wichser hat verdient, gut, jetzt rücken wir nach. So ein Ding ist das.
Ja.
Weil so beschissen, dreckig und marode ist das nämlich. Aber du stürzt eben kein System, in dem du Einzelpersonen ermordest. Das passiert nicht. Du kannst das amerikanische Gesundheitssystem durch solche Einzelaktionen nicht verändern.
Das, was es zeigt, ist aber wie auf, also das ist natürlich auch eine sehr wilde Betrachtungsweise, aber ich schütze ihn mal mit ein. Ich glaube, was dieser Vorfall gezeigt hat, ist, wie sehr Leute bereit sind für Veränderungen. Weil der Aufschrei, da gibt es ja diesen magischen Facebook-Post von United Healthcare, weißt du?
Ja.
Dieser Facebook-Post, wo geschrieben wird, ja, wir müssen leider bekannt geben, dass der Geschäftsführer von uns, von United Healthcare, erschossen wurde. Auf offener Straße. Beileidsbekundungen gehen an die Familie und die Hinterbliebenen. Und unter dem Post gibt es irgendwie Zehntausende, Hunderttausende Lachsmilies. Weißt du?
Ja.
So als Symbol. Und du denkst dir so, holy shit, Alter, was ist da los? Und genau das ist da los. Die Leute sind so abgefuckt und so aufgefressen, dass sie bereit sind, diese menschenfeindlichen Positionen einzunehmen oder diese besondere menschenfeindliche Position einzunehmen, weil sie das System so geißelt und so unterdrückt. Und mit einem System, das Leute so geißelt und so unterdrückt, ist es dann sehr, sehr interessant, weil das unter Umständen bereit auch so ein bisschen signalisiert, was passieren könnte, wenn den Leuten weiter so der Schuh auf die Kehle gesetzt wird.
Ne? Ja.
Dass das dann halt in Gewalt mündet, dass die Leute nach Reformen rufen und dass natürlich eine Schwelle dafür existiert, sicherlich, und die individuell hoch ist und auch nicht klar definiert, wann sie trifft oder wann sie eben nicht trifft. Aber das ist schon ziemlich crazy.
Was passieren kann, ne, wenn man sich die Menschheitsgeschichte anschaut, ist, dass solche Einzelaktionen zu einer, also ey, gucken wir uns doch mal die, manchmal ist Aufmerksamkeit das, was man benötigt, ne? Und jetzt wird es viele Leute geben, die sagen, okay, potenziell kann so eine Ermordung von einem CEO zu einer so breiten Aufmerksamkeit führen, dass dann systemische Veränderung gelingt. Ich muss bedauerlicherweise sagen, in meiner Analyse ist es sehr, sehr schwierig, das System in Amerika zu lösen, wenn nicht sogar unmöglich. Wenn nicht sogar Stand jetzt unmöglich, da muss sehr viel mehr passieren als das. Und zweitens, man kann auch mit ganz anderen Dingen Aufmerksamkeit bekommen. Wenn wir uns anschauen, gerade in Amerika, wie einfach es ist, Aufmerksamkeit zu bekommen, erinnerst du dich an die Zeiten der Einführung von Twitter Blue?
Oh Gott, das muss ewig her sein.
Und weißt du, was also ich hinaus will?
Nee.
Ich will darauf hinaus, dass als Twitter Blue eingeführt worden ist, alle Leute gesagt haben, das ist eine beschissene Idee, weil Hinz und Kunz für $8 einen Haken bekommt und weil die Leute noch denken... Ach, du meinst die
kaufbare Version, okay.
Ja, ja. Mhm. Und weil... Ja, genau, die von Elon Musk, ne? Ja. Und weil Gott und die Welt in der Lage sind, sich für $8 einen Account zu machen, und viele Leute denken, okay, wenn da ein blauer Account-Haken ist, dann ist das was Legites, ne? Dann könnte es zu Problemen führen. Spoiler, es hat zu Problemen geführt, aber in dem Fall nicht ausschließlich negative, denn es gab so einen Account, der hat sich Eli Lilly genannt und der hat sich Twitter Blue gekauft und gesagt, wir werden jetzt Insulin kostenlos zur Verfügung stellen. Und daraufhin ist halt der Aktienkurs des Unternehmens komplett gecrashed. Und die Preise von Insulin in Amerika sind gedroppt bis zum geht nicht mehr, weil eben eine so unfassbare Aufmerksamkeit auf die unfassbar hohen Preise von Insulin gelenkt worden sind. Und dann konnte Bernie Sanders loslegen und Gas geben und hat dann mit Mehrheiten den Insulinpreis gedrückt und ist gegen die Konzerne angetreten. Erfolgreich. Aufmerksamkeit ist etwas sehr Wichtiges und es kann zu systemischer Veränderung führen, wenn sie auch nur reformistisch in so kleinen Bereichen ist. Ob die Hinrichtung von dem CEO dazu führt, wage ich zu bezweifeln, weil Meme-Culture da nicht hilft. Wenn ich jetzt irgendwelche Edgy Boys habe, die mit CEO-Hunter-Kappen rumlaufen, ne, und Facebook-Posts mit lachenden Smileys beantworten, dann heißt das für mich nicht, dass die Leute auch gleichzeitig verstanden haben, warum CEOs von Healthcare-Instituts vielleicht so ein bisschen kritischer betrachtet werden sollten. Ne? Da gehört mehr dazu. Und absolut verrückt übrigens, dass der Typ seine Waffe inklusive Schalldämpfer aus dem verfickten 3D-Drucker hat.
Das weiß ich nicht, aber man hat ihn einen Verdächtigen dazu geschnappt.
Nee, man hat ihn, der ist geständig.
Er ist geständig?
Ja. Brian Thompson wurde ermordet durch einen 26-Jährigen. Ne? Luigi M. heißt der. Und der hat seine Waffe aus dem 3D-Drucker. Der ist noch nicht geständig, aber man hat ihn gefunden samt Rucksack und samt der Waffe.
Und gefälschten Pässen auch.
Und gefälschten Pässen, und er sieht halt genauso aus wie der Typ, der auch auf den Bildern zu sehen ist. Also kann auch ein Zwillingsbruder gewesen sein, der mir den Rucksack gegeben hat. Aber wenn er nicht der Zwillingsbruder ist, der den Rucksack dann in der Hand hat, dann kann man davon ausgehen, dass er das war, ja. Und das ist also halt verrückt so. Das ist halt fucking crazy. Das ist
vollkommen verrückt, ja.
Das ist halt fucking crazy, dass du dir einfach in einem verfickten 3D-Drucker so eine Waffe, so eine 9mm oder was, oder 54er ACP bauen kannst, mit der du dann auf offener Straße einfach willkürlich Personen hinrichtest. Nee, nicht willkürlich, aber Personen hinrichtest. Verrückt. Ja.
Verrückte Zeiten, Alter. Wirklich. Ich finde die Entwicklung, die amerikanische Entwicklung diesbezüglich besorgniserregend, weil sowas ja auch immer überschwappt. Ne? Es kann jetzt nicht so sehr überschwappen, aber ich denke, dass die endlose Privatisierung von allem, was gesellschaftlich vom Nutzen ist, zeigt, was daraus wird. Auch. Ne? Wenn man alles und jeden Pfennig, der für, sagen wir mal, gesellschaftliche Stabilität ausgegeben wird, in Frage stellt, dann könnte es unter Umständen sein, dass am Ende die gesellschaftliche Stabilität auf der Strecke bleibt. Und das ist, ich glaube, viel besser als hier kann man es, glaube ich, nicht sehen. Also es ist wirklich crazy. Die Leute haben einfach gesagt, also auch und eine nicht irrelevante Menge. Ne? Wir reden jetzt hier nicht von irgendwelchen linken Radikalen. Ja. Wir reden hier nicht von irgendwelchen, wir reden nicht mal von Karl. Ja. Wir reden nicht mal von Karl, wir reden einfach von irgendwelchen Karens und irgendwelchen Huberts, die einfach auf Facebook mit so einem Lach-Emoji auf den Tod eines United Healthcare Geschäftsführers reagieren, und denkst dir so, in welcher Simulation leben wir? In welcher Simulation leben wir?
Ja, und du darfst ja auch nicht, also, wenn es darum geht, die Privatisierung von sag mal grundbedürfnisbefriedigenden Branchen und Instanzen, dann da rennst du bei mir ja offene Türen und Tore ein, ne? Also das gehört alles in staatliche Hand, ne? Und dann ultimativ in die öffentliche, in die gemeine. Aber die Sache mit den lachenden Smileys und den Reaktionen aus Amerika, die ist ja auch noch ein bisschen vielschichtiger, als man im ersten Moment denken könnte, so als Linker, ne? So, wir denken uns, ja, das sind dann halt Leute, die begriffen haben, dass private Krankenversicherungen und allgemein das Gesundheitssystem in Amerika marode sind. Und dann stellst du fest, nee, die allermeisten Leute, die das belachen, die belachen das nicht, weil sie festgestellt haben, dass das Gesundheitssystem für den Arsch ist. Und die lachen auch nicht, weil sie United Healthcare beschissen finden, sondern die lachen, weil da ein reicher Mann erschossen worden ist. Und that's about it. Die finden nichts falsch am Gesundheitssystem in Amerika. Die halten nichts von der Verstaatlichung vom Gesundheitswesen, weil das wäre Socialism. Und die finden das alles schon ganz in Ordnung, wie das da so ist, ne? Aber die finden es halt lustig, wenn reiche Menschen erschossen werden, weil die sollen die nicht so anstehen, die sind ja reich. So, die Grundstimmung passt, aber die Gründe für die Grundstimmung sind halt komplett an dem vorbei, was man für eine tatsächlich tiefgreifende, verändernde Bewegung in Amerika benötigen würde.
Ja, Fazit ist, tötet keine United Healthcare CEOs, Doppelpeace auf jeden Fall von Alman Arabica an dieser Stelle. Gutes, das ist unsere Message.
Gut.
Das ist unsere Message an der Stelle. Und wir sind schon wieder, ist schon wieder eine Stunde rum, Alter.
Ja, weil wisst ihr, woran das liegt, ne? Ich will euch mal eins sagen, ihr kleinen Pissbirnen da draußen. Als ihr die jetzt hier dem, Entschuldigung, ich habe unsere Zuhörerinnen schon wieder Pissbirnen genannt. Ihr Süßmäuse. Ihr wünscht euch den Kalender zurück. Ganz viele sagen, ja, der Kalender, mir fehlt da ein bisschen was. Ja, ist in Ordnung, aber dafür sind die Episodes, die wir hier im Dezember rausbangen, auch absolute Knaller.
Wir sind aber auch immer Knaller. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Leute haben schon einen Punkt. Sie haben jetzt einfach 24 Banger-Episoden und die haben sie jetzt nicht, sie haben sie nur viermal. Also ich kann das schon verstehen.
Ja.
Ich kann das einfach schon verstehen. Ich bin aber auch, ich habe auch keinen Bock. Ich bin krank, Karl ist krank.
Ja.
Wir sind einfach krank.
Ich bin
wir
auf
sind
Diät.
Einfach. Du bist auf Diät. Es ist alles, alle sind, es ist schlimm.
Pass auf, ich zeig dir mal was. Ich bin auf einer strict Diet, Alter. Let me show you.
Show me.
Ja,
show
send you. Me. Here, look at this.
Oha.
Letzte Woche Donnerstag angefangen mit Diät.
Let's go.
Von 126 jetzt auf 123 runter.
Gib ihm.
Gib ihm komplett, Alter.
Gib ihm komplett.
Ich werde das aber nicht mehr lange durchhalten.
Doch, fick ihn.
Ja,
fick ihn.
Fick den weiter. Bauch. Ey, das ist wirklich schlimm, ne? Ich muss da echt anfangen. So, das ist echt deprimierend, wenn du zum Arzt gehst, zum Checkup und der sagt dir, ja, Blutwerte sind in Ordnung, Cholesterinwerte sind wie von einem 20-Jährigen. Sie machen alles richtig, aber sie sind schwer adipös und werden halt mit 50 an einem Herzinfarkt sterben, wenn sie so weiter fressen, sie Fettsack. Dann denke ich mir, okay, maybe it's jetzt time for sport.
Ja, it is time. Halte durch, also in solidarischer Solidarität, halte durch, es ist, und haltet alle durch, alle sollen durchhalten, bleibt stabil, bleibt gesund und bleibt vor allen Dingen Zuhörer von diesem wundervollen Podcast, ja. Denn der bleibt euch auch treu, ne? Das ist hier so eine Wechselwirkung, ne, aus Loyalität. Karl, ich danke dir für deine Zeit.
Danke dir.
Wir danken euch für eure Zeit und wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es Alman Arabica mit einem gewissen Thema gibt. Bis dahin. Ciao.